könntet ihr mich auch schon hören, genau. Perfekt. Wir müssen doch noch ein bisschen höher machen. Vorhin hat der Patrick gesagt, stell ruhig schon auf deine Höhe ein, das ist alles gut. Dann dachte ich, ich habe das getan, jetzt gucke ich drauf und stelle fest, das ist noch viel zu weit weg für meine Augen. Ich habe sogar heute eine zweite Brille mitgebracht, weil ich feststelle, dass die Brille, die ich jetzt schon seit Jahren habe, doch auch allmählich, die Brille ist schlechter geworden. Ja. Also das ist ein interessantes Phänomen. Die Brille ist halt auch älter geworden, dem muss man ihr auch zugestehen. Also von daher kann es sein, dass ich zwischendurch mal tatsächlich die Brille wechsle. Vielleicht mache ich das sogar schon jetzt. Bin noch ein bisschen am Üben, wann was richtig ist und brauchbar. Von daher bitte ich euch da etwas um Geduld. Aber ich kann ja schon mal so weit anfangen. Wir sind in unserer Predigtserie an unserem Thema unsere Gemeinde. Ihr seht es auf dem Bild hinter mir. Unsere Gemeinde. Und die vielen Aspekte, die man dabei so betrachten kann. Was ist eigentlich unsere Gemeinde? Was macht sie aus? Wofür ist sie da? Wozu ist sie da? Womit beschäftigen wir uns? Was ist eigentlich der Nutzen von Gemeinde? Ist vielleicht ein bisschen plump gesagt, aber was haben wir eigentlich? Was macht Gemeinde? Oh, viel besser. Und heute gucken wir uns einen Aspekt an, unsere Gemeinde, die Gemeindeschmiede. Jetzt kann man so sagen, ups, was ist denn Gemeindeschmiede, was soll denn das jetzt genau sagen? Kommen wir mal drauf. Ich habe 4 Punkte mitgebracht, falle also gleich mit der Tür ins Haus. Begeistert von Gemeinde, ich glaube, da habe ich sogar ein Slide zu. Theoretisch habe ich da auch ein Slide zu. Ja, mal gucken. Ah ja, genau, perfekt. Begeistert von Gemeinde, dann Gemeindegründung, Teil unserer DNA. Gemeindegründung ist Teil von Gottes Plan mit uns und Gemeindegründung in dem Sinne die Schmiede, du und ich. Ich habe, als ich das Thema so angefangen habe vorzubereiten, habe ich so ein bisschen in meinem Leben zurückgeguckt und habe so mir die Frage gestellt, ja, Gemeinde ist etwas, was mich eigentlich schon seit vielen Jahren begeistert, was mich mitreißt. Und das hat angefangen, ich meine, mich dunkel erinnern zu können, dass das war, als meine Familie und ich in der Türkei im Urlaub waren, 1994, gell? 1994 in der Türkei im Urlaub waren, bei den Franks, die da gerade seit einem Jahr waren, um Gemeinde zu gründen. Und in dieser Zeit las ich eine Bibelstelle, auf die ich nachher auch nochmal komme, wo mir plötzlich so bewusst geworden ist, wie großartig dieses weltumspannende Werk Gottes, die Gemeinde, ist. Und wie grandios es ist, wenn Leute irgendwo sind und anfangen, dort Gemeinde zu etablieren, Gemeinde mitzuarbeiten an dem, was Gott letztlich dort tut. Letztlich gründet Gott Gemeinden, aber dort mitzuarbeiten. Ich fand das gigantisch. Ich hatte vorher schon mal so einen schlaglichtartigen Moment. Da waren wir in Norddeutschland in Ferien und haben festgestellt, dass Lüneburger Heide auch so ein bisschen so trockenes Gebiet ist, geistlich trockenes Gebiet. Und da hatte ich auch schon mal so einen Moment, wo ich dann dachte, boah, Gemeinde ist etwas, was Leben bringt durch die Leute, die letztlich in der Gemeinde sind, in Regionen, wo noch nichts ist, oder? Und das hat mich fasziniert. Ich fand das gigantisch und habe dann irgendwie so im Laufe der Zeit immer mehr so den Satz für mich geprägt, irgendwie, dass die Gemeinde Gottes Erfolgskonzept ist, um sein Reich in dieser Zeit voranzutreiben, voranzubringen. Und in dieser Zeit, das ist auch ein Aspekt, den ich total spannend finde, wir lesen es im Neuen Testament immer wieder, in den letzten Tagen. Okay, das kann man sagen, naja gut, 2000 Jahre, letzte Tage ist ja so noch überschaubarer, also ich meine, wer weiß, wie lange es noch geht. Aber trotzdem, das ist für Gott in den letzten Tagen. Das ist so, wir sind ziemlich nah am Schluss der Vollendung seiner Geschichte. Und da spielt Gemeinde eine riesige Rolle. Und er benutzt sie als eben als Erfolgskonzept, um sein Reich auszubreiten. Und sie breitet sich auch aus, die Gemeinde. Sein Reich breitet sich aus. Die Gemeinde wächst weltweit kontinuierlich. Das lesen wir überall, wo wir. Und das Spannende ist ja sogar noch, die Gemeinde wächst ja vor allen Dingen noch dort, wo die Christen am stärksten verfolgt werden. Wächst sie am stärksten. Das ist sowas von unlogisch, mit menschlichem Verstand zu erfassen, weil eigentlich müsste man das Gegenteil annehmen. Und die, die die Gemeinde verfolgen, nehmen auch das Gegenteil an, sonst täten sie es nicht. Sonst würden sie sie fördern, weil sie denken würden, dann schläft sie ein. Aber scheinbar, sie wächst dort, weil es, und das zeigt eines ganz deutlich, die Gemeinde ist kein Menschenwerk. Die Gemeinde ist Gottes Werk. Und sie unterliegt Gottes Logik. Und diese Logik ist offensichtlich anders als Menschenlogik. Seine Weisheit ist offensichtlich anders als Menschenweisheit. Und seine Planung ist offensichtlich anders, als wir uns das vorstellen können. Viel gigantischer. Und wir, also wirklich wir, kleine Regio-Gemeinde, heute jedenfalls klein, weil so viele im Urlaub sind und vielleicht online zugucken, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwann später das angucken werden. Aber wir sind Teil dieses weltumspannenden Werkes. Wir hier an unserem Ort, wo Gott uns hingepflanzt hat. Ich finde das begeisternd. Wir haben einen Auftrag hier. Wirklich jeder von uns kann daran mitarbeiten, an diesem Werk. Niemand ist zu unbegabt, niemand ist zu ungeeignet. Gott hat uns alle, so unterschiedlich wie wir sind, an diesem gigantischen, umfassenden, weltumspannenden, wachsenden Werk zusammengefügt, um mitzuarbeiten an diesem Plan. Letzte Woche hat Eugen aus der Apostelgeschichte berichtet, wie zuerst 3000 Seelen der Gemeinde hinzugetan wurden, ganz früh, und später nochmal 5000 allein Männer, was wahrscheinlich Haushalte waren, also viel, viel mehr als 5000, wie gigantisch das war. Und dort steht das Wort hinzugetan. Gott hat Menschen hinzugetan. Das zeigt noch einmal, es ist Gottes gigantisches Werk. Das Spannende ist ja, ich habe mir versucht vorzustellen, wie es denn den Leuten ging, die da hinzugetan wurden. Die haben da die Predigt gehört, haben gedacht, also nehme ich jetzt mal an, haben gedacht, ja, der Petrus hat recht. Ja, das stimmt. Jetzt, wo er es sagt, gehen mir die Augen auf. Weißt du was? Sagt er so zu seinem Nachbarn. Den schließe ich mich an. Ich finde das cool. Da will ich dazugehören. Und irgendwie hat man so das Gefühl, als hätte ich mich entschieden. Aber eigentlich war es Gottes Werk, mir die Augen aufzutun, zu verstehen, was da vorne gepredigt wird oder was ich die Leute sagen höre. Und dann mich diesen Entschluss fassen zu können, ich schließe mich diesen Leuten an, ist Gottes Werk. Und so kann Gott sehr gut in der Apostelgeschichte dann schreiben lassen, sie wurden hinzugetan. Nichts mit, sie haben sich cool gefunden, irgendwie gesagt, ja, da bin ich auch Teil davon. Natürlich, sie waren begeistert. Aber wer hat die Begeisterung in ihnen geweckt? Wer hat das überhaupt mal zum Sprudeln gebracht in ihnen? Es war Gott. Es ist sein Werk. Er hat sie angefügt an die Gemeinde. Wir wissen auch, warum er das tut. Er gründet Gemeinde, um dort Menschen zu sammeln, die er retten will. Und wir haben auch gehört, jetzt in vielen Predigten vorneweg auch schon, wozu Gemeinde eigentlich da ist. Und darüber hinaus, die Gemeinde ist die Braut, die Gott seinem Sohn Jesus zubereitet. Die ohne Flecken und Runzeln eines Tages mit Jesus nonstop zusammen sein wird. Von Angesicht zu Angesicht Gott sehen wird. Ist das nicht cool? Ja, ich finde es, also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Das übersteigt meinen Verstand Lichtjahre weit. Aber ich finde es gigantisch cool. Und ich versuche es mir manchmal so, naja, vorzustellen, nicht ist so in dem Sinne wie von wegen, ja, dann laufe ich da und da lang oder so, keine Ahnung. Aber die zu versuchen, diese Größe zu erfassen, das versuche ich schon manchmal und stelle immer wieder fest, geht nicht. Ist viel zu groß. Aber ich weiß, Gott ist so herrlich und so herrlich muss das auch sein. Also wunderschön. Und wir sind Teil davon. Und darüber hinaus ist die Gemeinde der Ort, oder ist er auch vor Gott so einzigartig, weil er durch die Gemeinde in der unsichtbaren Welt, in der Himmelswelt, den Mächten und Gewalten, seine unendliche und vielschichtige Weisheit offenbart. Seine mannigfaltige Weisheit, lesen wir, offenbart er dort. Epheser 3, Vers 10. Stell dir das mal vor. Jetzt denke ich wieder an mich hier, oder? Mich und uns, wie wir ganz normal sonntags in den Gottesdienst gehen, feststellen, oh, die ganzen Leute sind ja im Urlaub, da sind wir heute halt kleine Klasse, ist auch nett. Ja, aber wir sind halt kleine Klasse. Und ja, wir kennen alle, man macht das so routinemäßig schon fast manchmal. Wir gehen gerne in die Gemeinde, wir mögen einander, das ist alles schön. Aber es ist so routinemäßig und plötzlich lesen wir, dass durch die Gemeinde, also durch uns, die wir im Hauskreis uns treffen, so diese Routine-Dinge machen, offenbart Gott seine gigantische Weisheit in der unsichtbaren Welt. Klar, in dem Zusammenspiel, ne? Irgendwie Gott hat die Menschen gerettet, zusammengefügt, in ihrer Unterschiedlichkeit Liebe in ihnen geweckt, Gutes getan, sie gebraucht, um sichtbar zu sein in dem Umfeld, in dem sie sind. Er tut Großes. Das fällt uns gar nicht so auf. Wir machen so unser kleines Ding, versuchen treu zu sein in dem, was ja auch genau das Richtige ist. Aber offensichtlich hat Gott einen viel größeren Kontext, in den er das stellt. Und wir sind Teil davon. Und ich versuche mir das manchmal immer wieder neu bewusst zu machen. Einfach. Und das begeistert mich dann wieder auch neu, weil ich feststelle, natürlich gehen wir sonntags 10.30 Uhr bis, keine Ahnung, 12.15 Uhr haben wir Gottesdienst, dann einmal im Monat essen wir zusammen und donnerstags oder mittwochs oder wann auch immer ist Hauskreis und das sind so Routine-Dinge, dann beten wir zusammen oder sonst was. Das gehört alles dazu, zu diesem gigantischen Ding, durch das Gott zeigt, wer er eigentlich ist, in seiner ganzen Größe und Macht. Uns verlorene Häufchen Elend, die wir gewesen sind, aus unserer Verlorenheit herausgerettet zu haben und mit uns die Welt umzukrempeln, auf seine Weise mit diesem gigantischen Erfolgskonzept Gemeinde, das er sich ausgedacht hat und das er zum Bollwerk gemacht hat, dass die Pforten der Hölle nicht überwinden werden. Er ist der Gründer von Gemeinde, er ist der Erhalter von Gemeinde, er ist der Gott der Gemeinde und nicht nur der weltweiten, er ist auch der Gott unserer Gemeinde, hier vor Ort. Und die Gemeinde ist eben nicht nur so ein weltweites Irgendwas, das wir nicht greifen können, weil wir denken, ja, Gemeinde ist schon schön. Ich lese gerne auch Idea, oder? So, und in Idea steht immer wieder, ja, in der Welt passiert da das und da das. Das ist cool, wenn man das liest. Und ich lese es gerne, ich freue mich daran. Aber es täuscht nicht darüber hinweg, dass Gott hier vor Ort vielleicht nicht so spektakulär, vielleicht nicht so, dass die Presse drüber schreibt, auch nicht die christliche Presse, aber er baut Gemeinde mit uns hier. Und ich denke auch, sie ist der Ort, die Gemeinde vor Ort, die Ortsgemeinde ist der Ort, wo Gemeinde greifbar wird, wo sie anschaubar wird, wo sie erlebbar wird als Ortsgemeinde. Und durch die Gemeinde spricht Gott zu den Leuten um uns herum. Und sobald du oder ich den Mund hier irgendwie aufmachen und sagen, wenn wir nur schon erzählen, was hast du denn am Donnerstagabend gemacht? Ja, ich treffe mich da mit so ein paar Leuten. Nein, ich treffe mich mit so ein paar Leuten im Hauskreis. Weil das ist für mich was Geniales. Ja, was macht ihr denn im Hauskreis? Da beten wir, da singen wir Lieder. Da tauschen wir uns aus, da beten wir füreinander, weil wir wissen, wir haben einen Gott, der eingreift, auch in unsere Lebenssituation, ganz aktuell. Aber noch, was auch viel besser ist als Hauskreis ist, wenn wir dann sonntags im Gottesdienst zusammenkommen, das ist noch cooler, da sind wir nämlich noch mehr und da haben wir richtig Zeit, wo wir auch gemeinsam versuchen, noch intensiver und mit noch mehr Leuten auf Gott zu hören und zu hören, was er uns sagt, wie Gott sagt was. Aber sobald wir den Mund aufmachen und die Leute erkennen, dass wir irgendwie zu der Gemeinde gehören, denken sie, ah, ihr seid doch die, die öfters sonntags nach dem irgendwie so nach eurem Gottesdienst, glaube ich, draußen sitzen und grillen, oder? Ich laufe da ab und zu dran vorbei. Seid ihr das? Oder ihr seid doch die, die da im Sommer da immer da dieses riesen Kinderdings da machen mit Hüpfburg und Kletterturm und so Zeug. Seid ihr das? Wir werden sofort zusammengebracht mit dem Thema diese Ortsgemeinde, oder? Mit dem Thema, ihr seid die vom Eimeldinger Weg 17, oder? Ihr seid die, die ich kenne, vielleicht kenne ich euch nicht, aber ich habe was gesehen von euch. Ihr seid nicht unsichtbar. Und sofort sind wir mit in der, ja, assoziiert mit der Ortsgemeinde, mit der lokalen Präsenz, die wir hier in Haltingen auch haben. Und Gott schenkt das Wachstum in die Gemeinde hinein. Und das möchte Gott, dass das überall passiert. Das soll nicht nur in Haltingen passieren, das soll auch an anderen Orten in der Welt passieren. Und er hat von Anfang an dafür gesorgt, dass die Christen sich verbreiten und überall, wo sie hingekommen sind, Gemeinden gegründet haben. das fand von Anfang an statt. Wenn wir die Apostelgeschichte anfangen zu lesen, es ging ganz, ganz schnell los. Auf unerwartete Weise, aber schnell. Und Gott berief dann Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, um seine Gemeinde voranzubringen. Und wir kennen diese Geschichten von Paulus, von Petrus, Barnabas und wie sie alle geheißen haben, die da aktiv rumgereist sind und Gemeinden etabliert haben. Aber das sind nur die, diese großen Namen, das sind nur die, von denen wir wirklich dann namentlich lesen, ne? Wo wir dann wirklich kennen, ah, das ist Paulus, das ist ein Petrus, das ist ein, die kennen wir, diese Namen. Aber das sind unzählige Leute, die nicht genannt werden, die namenlos erwähnt werden. Leute, die einfach da sind und die an diesem Gemeindewerk vor Ort beteiligt waren. Also Leute wie du und ich, die man vielleicht nicht so kennt. Morris kennt man in unseren Kreisen jedenfalls. Ja, also Jürgen kennt man schon nicht mehr so. Und andere vielleicht auch nicht so. Also das ist klar, das ist das Normale. Aber trotzdem sind wir alle gleichermaßen beteiligt an Gottes Gemeindebauwerk. Und diese Leute, die vielleicht ungenannt waren, waren aber vor Ort zum Beispiel darin beteiligt, dass sie ihre Häuser öffneten, Gäste beherbergt haben, Gemeindeversammlungen ermöglicht haben, hinterher das Geschirr gespült haben, was weiß ich, was sie getan haben, um das Werk, was dort am Entstehen ist, entsprechend zu unterstützen, zu fördern, voranzutreiben. Immer im Wissen, am Ende ist es Gottes Werk. Gott ist der Gemeindegründer, er ist der Gemeindeerhalter. Aber er will jeden und wirklich jeden von uns gebrauchen. Und das ist es, was mich absolut begeistert. Was ich eigentlich immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, kaum fassen kann, dass Gott mich gebrauchen will. Ich kann mir das bei euch vorstellen. Aber manchmal denkt man ja schlechter über sich als über andere, weil man so da denkt so, ja, mich kenne ich. Oder? Vielleicht ist es manchmal ganz gut, dass wir nicht alles voneinander wissen. Aber so manchmal denkt man so, ja, ich kenne doch meine Schwächen, ich kenne doch meine Fehler, meine Unzulänglichkeiten. Und trotzdem sagt Gott, aber mit dir und den anderen zusammen mache ich das. Mit deinen ganzen Unzulänglichkeiten, daran schaffen wir, die lassen wir nicht so. Aber du hast nicht nur Unzulänglichkeiten. Guck mal auf das, was ich dir an Begabungen, Stärken, Potenzial gegeben habe. Guck mal auf die Dinge, die da sind, nicht auf die, die nicht da sind. Und dann lass dich mitreißen in dieses Werk hinein. Und so ist Gemeindegründung eigentlich von Anfang an. Ah, hier seht ihr es nochmal. Ah, das ist eigentlich meine Lieblingsfolie gewesen. Gott ist der Gemeindegründer, der Gemeindeerhalter und er will wirklich jeden von uns mit einbeziehen. Gemeinde ist unsere DNA. Zweiter Punkt. Wir haben eine Gemeindegründungsgeschichte. Auf eine Art. Manchmal haben wir es gar nicht so gespürt. Jedenfalls ich nicht. Ihr vielleicht auch nicht so. Aber eigentlich hat sie es durch unsere ganze Geschichte durchgezogen. Ich bin nicht von Anfang an dabei, bin auch erst ein paar Jahre, nachdem die Gemeinde schon gegründet war, aber gegründet wurde, dazugekommen. Und ich blende die Folie jetzt mal ein, ohne dass hundertprozentig vielleicht alle Sachen so, ja, die Daten dürften meistens stimmen. Die Gemeinde ist gegründet worden, weil es einige Leute gab, 1982 oder vielleicht auch schon 81, die gesagt haben, es muss doch mehr geben als das, was ich aus der Gemeindelandschaft heute kenne. Und dieses Mehr von Gott, das wünsche ich mir. Und da fanden sich ein paar zusammen, die gesagt haben, dieses Mehr von Gott, das wünsche ich mir auch. Und sie fanden sich zusammen, haben angefangen, sich in Wohnungen zu treffen und Gottesdienste zu feiern, Gemeinschaft zu haben. Die Sache ist gewachsen. Die Sache ist gewachsen und dann entsprechend natürlich hat sie mehr Platz gebraucht und so weiter. Gemeindegründung war eigentlich der, uns gäbe es nicht, wenn es nicht Leute gegeben hätte, die gesagt hätten, wenn es das nicht gibt, was wir suchen, dann gründen wir es halt. Das war der Anfang von uns als Gemeinde. Ich habe was übersprungen, aber ist egal. Und Gott hat diesem dieser neuen Gemeinde auch Wachstum gegeben. Es kamen mehr Leute dazu, es wurde mehr Platz benötigt, es wurde deshalb auch größere Räume gemietet. Man brauchte Zuwendung. Ich habe es mal Zuwendung genannt. Also eigentlich Betreuung, oder? So von wegen, ja, wie geht es jetzt denn jetzt weiter? Und das führte dazu, dass sich diese jung entstandene Gemeinschaft New Frontiers in England angeschlossen hat, zu der wir ja heute auch noch eng verbunden sind. Und diese, um auch weiteren Support, weitere Unterstützung auch zu bekommen. Und New Frontiers selber ist ja auch eine Gemeindegründungsbewegung. Es ist ja nicht einfach nur so ein, ja, wir gründen mal eine kleine Gemeinde in Brighton und dann gucken wir mal weiter. Eigentlich haben wir damit alles erledigt. Sondern es war von vornherein auch in New Frontiers der Gedanke da, aber das, was wir da bauen, das wollen wir verbreiten. Mit all den anderen, die auch am Gemeindebauen sind. Okay, aber wir wollen unseren Beitrag leisten als Bewegung und Gemeinden bauen. So wie es unsere Überlegung, unsere Vision, unsere DNA als Regiogemeinde damals auch war. Damals noch Hausgemeinde Rien, aber das ist ein anderes Thema. Und so war das Ziel auch für sie, Gemeinden zu gründen an immer mehr Orten. Haben sie auch in Großbritannien einen großen Stil gemacht und dann irgendwann sind sie aufs Festland übergeschwappt, im besten Sinne des Wortes. Und wir sind immer noch eng verzahnt mit ihnen. Heute haben wir eine ganze Reihe New Frontiers related, New Frontiers bezogene Gemeinden allein in Deutschland. Als Gemeinde waren wir immer wieder direkt oder indirekt an Gemeindegründungen beteiligt. 1993 haben wir die Franks in die Türkei ausgesandt, weil sie Vision hatten, sie möchten Gemeinde bauen in der Türkei. Sie sind nach Izmir gegangen und haben angefangen, Gemeinden zu bauen. Und als dann viele, viele Jahre später die Gemeinde allmählich etabliert war, haben Helmut und Judith angefangen, an anderen Orten in der Türkei auch Gemeindegründungen zu unterstützen. Und wir durften in dieser Phase, in dieser langen Zeit, die Franks unterstützen von uns aus. Wir waren beteiligt im gewissen Sinne an dieser Gemeindegründungsarbeit in der Türkei. 1998 haben wir uns dann aufgeteilt, als Regiogemeinde, die wir gewesen sind, dann aufgeteilt auf zwei Länder, oder? Aus der Regiogemeinde, die wir in Rien waren und in Deutschland Gottesdienst gefeiert haben, wurde dann die Regiogemeinde, die in Deutschland war und in Deutschland Gottesdienst feierte, und die Regiogemeinde, die in Rien war und in Rien Gottesdienst feierte. Und das war eine natürliche Entwicklung, eine organische Entwicklung. Aber es sind zwei neue Gemeinden entstanden. Eigentlich waren es zwei Gemeindegründungen. Wir haben es nicht so empfunden damals, was vielleicht nicht ganz clever war, weil wir waren de facto unterschiedlich. Wir waren nicht mehr dieselben. Die Riener waren sich dessen bewusst und haben quasi neu angefangen. Und wir waren uns in der Zeit nicht unbedingt alles so dessen bewusst. Wir dachten, wir sind ja immer noch hier. Aber eigentlich waren wir nicht mehr dieselben und haben auch neu angefangen. Es war eine Gemeindegründungsarbeit, die wir erlebt haben als Gemeinden. Und wir haben erlebt, wie Gott uns da drin segnet. 1999 kam dann der Zeitpunkt, wo wir Kontakt bekommen hatten, oder wir hatten vorher schon Kontakte zur Quelle des Lebens in Steinen, die dann gerade in einer schwierigen Situation war, und wir die Möglichkeit bekommen haben, sie zu unterstützen, sie quasi zu, wir können fast nennen, sie zu adoptieren, sie mit anzudocken, wenn man so will. Da hat man Teams hingeschickt gehabt, damals noch mit Andreas Rapp, wer sich erinnern mag. Und später, nicht so lange später, haben wir dann die Fenders quasi ausgesandt aus unserer Gemeinde rüber in die Quelle des Lebens in Steinen, die jetzt heute die Evangelische Freikirche Steinen ist. Und 2022, das ist großer Schritt, großer Sprung jetzt, haben wir unterstützt die Gründung der Living Hope Gemeinde in Friedlingen. Durften da mit Teil davon sein. Eine Weise mehr, vielleicht so ein bisschen am Rand, aber doch immer wieder unterstützend. Haben sie lange hier beherbergt, solange sie noch keine eigenen Räume hatten, haben auch sonst Unterstützung geleistet. Waren beteiligt an einer Gemeindegründung, an der nächsten Gemeindegründung. Und als ich am Dienstag mit dem Eugen kurz darüber gesprochen hatte, hat er einen Satz geprägt, den ich richtig cool fand, aber irgendwie auch noch, der was Spezielles ausgedrückt hat, hat er gemeint so, ja, wir waren schon an einigen Gemeindegründungen beteiligt, teilweise freiwillig, teilweise auch unfreiwillig. Und das stimmt. Wir hatten auch Zeiten, wo es theologische Unstimmigkeiten in der Gemeinde gegeben ist. Ich konnte es nicht mehr auf der Zeitachse einordnen, wann das gewesen ist. Irgendwann 90er Jahre. Und wo ein Teil der Gemeinde gegangen ist und eine neue Gemeinde gegründet hat. Und die Gemeinde wurde in Basel etabliert und ist dort weitergewachsen. Und man sieht einfach, ja, wir fanden, das war ein sehr schmerzhafter Prozess. Aber schlussendlich hat Gott auch diesen Prozess genutzt, um Gemeinde weiterzubauen. Ja, manchmal versteht man es nicht. Manchmal wünscht man sich es auch anders. Aber schlussendlich hat er dort eine Gemeinde etabliert, die ihren Dienst dort übernommen hat und auch weitergeführt hat. Es zeigt eines, die Gemeinde gehört nicht uns, sie gehört Gott. Und Gott geht mit seiner Gemeinde auch seine ganz eigenen Wege, um sein Wort voranzubringen. Gemeindegründung und ist Gottes Plan mit uns. Wir hatten letztes Jahr die Gemeindegründung, das wäre noch schön, die Gemeindegründungskonferenz, wollte ich gerade sagen. Vielleicht war das schon visionär fürs nächste Jahr. Nein, wir hatten eine Gemeindekonferenz gemacht, wo wir gesagt haben, lasst uns Zeit nehmen und bewusst auf Gott hören, was Gott uns sagt. Erinnert ihr euch noch? So ein bisschen? Ich fand es ein echt bemerkenswertes Wochenende. Wir hatten ja sowas vorher noch nie in der Form gemacht. Einfach mal Zeit zu nehmen, sehr viel Zeit zu investieren, um zu beten und zu hören, was Gott sagt. Und es gab viele Bereiche, in die Gott hineingesprochen hat. Da war das Thema Aufbruch, da war das Thema Liebe, Wiederherstellung, Blick nach außen und eben auch Gemeindegründung. Einfach ein bisschen für euch zur Erinnerung, das Thema Aufbruch, da ging es um solche, da kamen so Eindrücke wie, Leute, der Winter ist vorbei, der Frühling kommt. Oder ihr werdet Menschen fischen, habt die Fische lieb. Als ich das wieder gelesen habe, dachte ich, habe ich vergessen. Gerade dieser habt die Fische lieb klingt so kindlich, aber so treffend. Aber gut. Dann gab es das Bild vom Frühregen, vom Frühjahrsputz, von der Asche, die weggefegt wird, von dem Frühregen, der das Land mit Segen bedeckt. Es ist Zeit aufzustehen, mit dem Herzen zu sehen, vorwärts zu gehen. Marco, ich gucke in deine Richtung. Das hattest du gesungen, gedichtet, das war echt bemerkenswert. Und Justin, das war unser Gast, den wir hier hatten, der hat in diesem Zusammenhang die Zahl 3 im Kopf gehabt und interpretierte, dass in den 3 Jahren nach dem Wochenende Gott Veränderungen geben wird und uns in neue Phasen führt. Dabei hat er Verschiedenes gesagt, wo ich nachher nochmal komme, aber auch das Thema Alpha-Kurse stellte er in den Vordergrund. So dieses, insgesamt kam eigentlich das ganze Thema Blick nach innen auf eine Weise, aber auch Blick nach außen. Liebe Wiederherstellung war dann, wir als Ort, an dem Heilung geschehen wird, an dem Menschen kommen und Gottes Liebe erleben. Sie werden Errettung, Heilung, Wachstum erleben. Beim Blick nach außen war es so die Aufforderung, seid bereit, meine Liebe zu empfangen, weiterzugeben und sie überfließen zu lassen. Gott wird von überall, wo wir hier schon gewesen sind, auf unserer Wanderung ohne Räume, Menschen hierher bringen. Und Justin hatte eben entsprechend auch nochmal einen Eindruck zum Thema Evangelisation hier in der Region. Aber eben das Thema Gemeindegründung war auch ein ganz spannendes Thema. Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Da hatte der Justin auch den Eindruck, dass er, sagte er, er denkt, dass von unserem Ort aus Teams ausgehen werden und wieder zurückkommen, um wieder ausgerüstet zu werden und wieder ausgesendet werden von diesem Ort. Und er hat dann auch gesagt, so irgendwie hat er so den Eindruck, Ägypten oder Äthiopien könnte dabei eine Rolle spielen. Konnte man bis jetzt noch nichts mit anfangen, aber wir bewahren es in unserem Herzen, oder? Und gucken, was Gott da macht. Helmut hatte den Eindruck, dass Gott uns daran erinnert, dass wir eine Ressourcengemeinde sind, die sammelt, um wieder neue Gemeinden zu gründen und hatte auch diesen Aspekt mit den Gründungsteams, die hier gebildet werden, die ausgesandt werden, die wiederkommen, die neu ausgerüstet werden, die ausgesandt werden. Immer im Blick darauf sind nicht unsere Ressourcen, sondern es sind Gottes Ressourcen, die er hier zusammenbringt und sendet. Und im Rahmen von einem prophetischen Seminar, was wir in der Zeit auch etwa hatten, hatte Mike Bollinger, den auch viele von euch kennen mögten, denke ich, der ja auch schon Leiterwochenende von uns dabei war, ein Bild aus Jesaja 54, Vers 2. Ja, da ist es. Da steht nämlich, mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt. Spare nicht. Spanne deine Seile lang. Stecke deine Pflöcke fest. Denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken, und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Und hat er dann gesagt, so sinngemäß, es ist eine Saison, in der ihr euch ausbreitet in eurer Region. Eure Nachkommen werden das Land besitzen. Eine Zeit von jungen Bäumen, die aufwachsen, ausgepflanzt werden. Kleine Wälder werden ausgepflanzt werden. Söhne und Töchter werden ausgepflanzt in deine Region und in Nationen. Und diese ganzen Dinge, die wir da gehört haben, waren letztlich Auslöser einerseits für Sachen für intern oder hier für unsere Region, wo wir einen Alpha-Kurs starten werden, ein Jüngerschaftsseminar gemacht haben, was uns ermutigt hat, auch weiter so Sachen Priorität zu geben, wie die Kivo und solche Dinge natürlich, wo wir nach außen aktiv sind, haben aber auch überhaupt gesagt, dass der Fokus auf Jüngerschaft ist uns wichtig in diesem Jahr, auch nach innen. Aber wir sehen eben auch, dass Gott unseren starken Fokus gelegt hat auf diesen Blick auf Gemeindegründung nach außen. Und da könnte man sich jetzt zurücklehnen und sagen, ja, aber okay, da kommen ja jetzt genau die zum Zug, von denen der Jürgen am Anfang gelesen hat, die Apostel, Propheten und wie sie alle heißen, Evangelisten, Lehrer, Hirten, also ich nicht. Und genau das ist es nicht. Als ich mir darüber Gedanken gemacht, über die Schmiede, kam mir ein Bild in den Sinn. Kennt ihr wahrscheinlich alle, ist so George Washington, oder das ist eigentlich Amerika, das ist nicht George Washington, aber ich habe immer gedacht, es sei George Washington. George Washington, der quasi seine Armee zusammentrommelt und sagt, I want you, und will, dass man sich dann registriert für die Armee. Und ich dachte, das Bild stammt aus den Bürgerkriegen, das stimmt aber nicht. Dieses Bild stammt aus dem Ersten Weltkrieg. Und dieser Mann ist auch nicht George Washington, sondern ist einfach symbolisiert Mr. America oder keine Ahnung wer, der seine Soldaten zusammentrommelt. Dieses Bild ist übrigens Public Domain, also von daher alles legal. Und das Bild, was dem aber dahinter steckt, und es gab eben doch eins mit George Washington, ist dieses. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, I want you. Und dieses Bild ist vermutlich auch irgendwie Public Domain. Ich habe die Quelle extra angegeben. Das ist im Internet offen und frei verfügbar, ohne Angaben irgendwelcher Referenzen. Das kann man unter dem Link dann überprüfen. Aber dieses Bild, I want you, zeigt eben so dieses, hey, ich will dich. Und daran musste ich denken, als ich das vorbereitet habe. So dieses, da ist ein Plakat, das spricht jeden an. Oder damit ist jeder gemeint. Oder? George will jeden. To defend, wie heißt es? Ich kann es jetzt gar nicht lesen, das ist die falsche Brille. To defend the Constitution, um die Verfassung zu verteidigen. Hier geht es gar nicht darum, um die Verfassung zu verteidigen. Gott verteidigt, er hat alles im Griff. Das ist es nicht. Aber mitzuarbeiten. I want you to engage. To be part of it. Oder was auch immer Gott vielleicht da sagen würde, wenn er ein Plakat bräuchte, was er ja nicht braucht. Entschuldigung. So. Auf eine Art ist es ja mit der Arbeit im Reich Gottes ähnlich. Gott hat sich viele unterschiedliche Leute erwählt, hat sie gerettet, zur Gemeinde hinzugetan, hat uns gewollt. Wir sind quasi handverlesen. Und das ist uns auch meistens bewusst. An diesem Punkt kommen wir alle mit. Aber was uns, die Frage ist schon, ist uns auch bewusst, wie groß Gottes Plan, wie ich es am Anfang gesagt habe, mit seiner Gemeinde weltweit insgesamt ist? Können Sie uns ungefähr vorstellen? Dann stellt sich die nächste Frage, wie groß Gottes Plan mit uns als Gemeinde hier vor Ort ist. Das, interessanterweise geht es mir mindestens so, dass ich da manchmal denke, kann ich mir noch weniger vorstellen, in dieser Größe. Ne? Man denkt so, ja, also es ist ja ein kleines Einzugsgebietchen, Weil am Rhein ist es nicht so groß. Was heißt da großer Plan? Ist uns auch bewusst, wie groß Gottes Plan mit deiner Familie in dieser Gemeinde ist? Welche Rolle du hast, du als Person, du als Familie? Oft nicht, würde ich sagen. Oft haben wir keinen blassen Dunst, was Gott mit uns oder mit uns als Ehepaar oder mit uns als Familie hat. Eben, ich habe vorhin das Beispiel gebracht, wir haben uns als Gemeinde getroffen letztes Jahr, um mal zu hören, was hat eigentlich Gott für uns als Gemeinde, was hat er mit uns als Gemeinde vor? Wir haben vieles gehört, haben uns wirklich einen Kopf gemacht, um das mal zu ordnen und eine Struktur reinzubringen, zu überlegen, was heißt das eigentlich für uns? Und sind dann auch ein Stück weit, haben rote Linien entdeckt und Fäden und Zusammenhänge und denken, ja, in die Richtung könnte es vielleicht gehen, das prüfen wir weiter, fragen Gott. Das haben wir gemacht und wir glauben auch, Gott spricht. Und wir glauben auch, Gott spricht vielleicht dann auch zu uns Einzelnen, auch wenn wir mal gerade als Gemeinde zusammenkommen. Aber ich habe mich ernsthaft gefragt und fasse mich da auch an die eigene Nase, wann setze ich mich hin oder wann setzt du dich hin und hörst, was Gott mit dir und deiner Familie im Kontext Gemeinde vorhat? Ich habe festgestellt, viel zu wenig. Ich habe mit Birgit gestern noch drüber gesprochen. Und habe gesagt, irgendwie Asche auf mein Haupt. Wann machen wir das eigentlich? Viel zu wenig. So langsam, ich persönlich kann jetzt sagen, naja gut, ich habe jetzt noch 8 Jahre bis zur Rente, maximal, plus, minus. Es wird langsam Zeit, sich zu überlegen, wie geht es denn dann weiter? Das ist natürlich so ein Anlass. Und man hat natürlich auch genug, manchmal auch gerade wenn man noch jung ist, wir waren es ja auch, mit Kindern irgendwie hat man genug anderes um die Ohren und denkt, ach, der Tag ist eigentlich schon geplant, bevor man aufgestanden ist. Was habe ich Zeit, über Dinge nachzudenken, was Gott mit mir, mit meiner Familie, mit uns irgendwie jetzt, irgendwann, wo vorhat. Und dann kommt ja auch dazu, manche Dinge sind ja auch irgendwie klar, Matthäus 28, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, geht hin in alle Welt. Und die beginnt ja quasi in unseren vier Wänden. Und solange eben die Kinder im Haus sind, ist viel Zeit schon davon weggefressen und ja, man denkt über alles Mögliche nach, aber sicherlich nicht darüber, was ist mein Platz oder was könnte mein Beitrag sein, um die Gemeinde voranzubringen oder sogar vielleicht an Gemeindegründung mitzuwirken. Überhaupt, was heißt das, an Gemeindegründung mitwirken? Aber ich möchte eines heute loswerden. Du und ich, wir können alle jetzt und heute schon Gemeindegründungsmitarbeiter sein, selbst wenn ich und du nie einen Fuß nach Ägypten, nach Äthiopien oder nach Moldau persönlich setzen werden. Selbst wenn es nicht so sein sollte, also ich will nicht ausschließen, dass es so ist, aber selbst wenn es nicht so ist, können wir jetzt hier und heute schon Gemeindegründungsmitarbeiter sein. Habt ihr eine Vorstellung, wie das aussehen könnte? Ja, das ist cool. Ich muss echt sagen, ich habe da noch ein bisschen gezuckt bei meiner Vorstellung davon. Eben, wir haben, ich habe es vorhin schon gesagt, wir lesen im Neuen Testament natürlich von diesen großen Gemeindegründern, Aposteln, Propheten, die ausgesandt werden. Und dann gehen die an einen Ort, etablieren dort Gemeinde, sind dort vielleicht ein paar Jahre, ziehen wieder weiter, kommen an den nächsten Ort, etablieren dort die Gemeinde, die dort vielleicht auch schon im Entstehen war oder entstanden ist. Christen, die zusammengekommen sind, sich versammelt haben, etablieren Gemeinde, setzen Älteste ein, ziehen weiter und so geht das weiter und weiter. Ja, das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Da wird es beschrieben, dass in Antiochia, da waren Propheten und Lehrer wie Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes aufgezogen worden war, und Saulus. Und während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Sie fasteten und beteten, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie haben sie ausgesandt. Das ist der eine Aspekt, aber ich habe vorhin schon gesagt, das sind die, die man namentlich liest. Es gibt aber auch andere. Zum Beispiel Apostelgeschichte 11, 19 bis 21. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, das war aus Jerusalem, zogen hindurch bis nach Phönizien, Zypern, Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündeten. Und des Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Das sind die Namenlosen, von denen ich vorhin mal sprach. Die haben einfach erzählt. Die sind auf der Flucht gewesen. Ja, wirklich keine wirtlichen Umstände, oder? So nach dem Motto, hey, ich fühle mich total als Gemeindegründer. Ich gehe jetzt mal nach Antiochien. Finde ich total, Antiochien, das muss cool sein, da gehe ich hin. Da soll es tolle Hotels geben. Das war nicht so. Die waren auf der Flucht. Die haben um ihr Leben gebangt. Und diese einfachen Leute, diese normalen Du's und Ichs, haben mit dem bisschen Gepäck, was sie vielleicht dabei haben konnten, dann sind sie ab, kamen nach Antiochien, aber sie waren ja dort trotzdem die on fire waren für Jesus. Und gesagt haben, hey, wir haben was erlebt, wir haben was gesehen, das müssen wir dir erzählen. Und haben ihr Umfeld begeistert. Und ihr Umfeld und der Heilige Geist hat offensichtlich das genutzt. Und es haben sich Menschen bekehrt. Und die Anfänge von Gemeinde war quasi da. Eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Und was haben sie denn dann wohl gemacht? Das lesen wir da jetzt in dem Kontext nicht. Aber wir können es uns denken. Sie werden, genau wie sie es in Jerusalem vorher als Gemeinde gemacht haben, werden sie das Brot gebrochen haben in den Häusern. Sie werden in den Tempel gegangen sein. Sie werden zusammen gebetet haben. Sie werden zusammen die Schriften gelesen haben. Und dann schickt ja dann später die Gemeinde in Jerusalem, Barnabas, und er hat auch Paulus dazu geholt, und sie lehrten sie und sie haben die Gemeinde etabliert. Wenn ich mir das jetzt also nochmal so ein bisschen zusammenbastle, wen brauchen wir also, wenn wir Gemeinde gründen wollen? Sicherlich Leute mit Vision, Leute mit Auftrag, oder? Ich denke da jetzt auch zum Beispiel an Kresslins zum Beispiel, die schon lange hier vorne stehen und sagen, Republik Moldau, dafür schlägt mein Herz, da will ich hin, da will ich Gemeinde gründen, da will ich mithelfen, da will ich arbeiten. So wie damals die Franks, die gesagt haben, Türkei, da will ich hin, da sendet mich der Herr hin, das habe ich auf dem Herzen. Oder vielleicht verschlägt es irgendeinen nach Norddeutschland oder irgendjemand hat vielleicht das Gefühl und den Eindruck, merkt, da will ich hin, du lachst. Ich wusste es, irgendeiner wird lachen. Aber weißt du, ist Merck weiter weg als Friedlingen? Also gut, es darf auch Efringen sein oder sonst was. Es geht mir nur darum, Gemeinde gründen muss nicht unbedingt in Kambodscha stattfinden. Es kann auch in Efringen sein oder sonst wo. Aber es braucht Vision, irgendwo hingehen zu wollen, zu gründen. Es braucht Leute, die im Team dabei sein wollen. Leute, ich habe mal etwas erlebt, das hat mich total bewegt. Da waren wir in England an einer Leiterkonferenz, in einem kleinen Städtchen. Und da waren wir auch untergebracht. Und da habe ich eine Familie, ein älteres Ehepaar kennengelernt. Die sind nur in dieses kleine Städtchen gezogen, als sie Rentner waren, um die Gemeindegründung, die da gerade begonnen hat, zu unterstützen. Die sind da nicht hingegangen und sagen, ja, also ich bin jetzt 30 Jahre Lobpreisleiter gewesen und ich habe gedacht, die brauchen sich einen Lobpreisleiter, dann gehe ich halt hin. Nee, die waren, ich sage jetzt mal 30 Jahre, keine Ahnung, wie lange sie wirklich in der vorhergehenden Gemeinde waren. Die waren lange in irgendeiner Gemeinde, waren treue Gemeindeglieder und haben gesagt, wenn die dort Gemeinde gründen, brauchen die Gemeinde Leute. Da wird irgendwelche Arbeit wird schon anfallen, da mache ich mit. Irgendwas wird es für mich zu tun geben. Ich gehe mit. Ich bin quasi Grundstock für diese Gemeinde. Um mal anzufangen, um loszugehen. Ich, ein älteres Ehepaar, ich war wirklich bewegt. Cool. Die hatten keine große Aufgabe vor Augen. Später haben sie dann Hauskreise geleitet und solche Sachen auch mitgemacht und viel an ihrem Haus gebaut. Es braucht natürlich auch Leute, die befähigt sind, irgendwelche Dienste zu übernehmen. Oder da kommen dann all diese Dienste, von denen ich vorhin auch gelesen habe, und die mitarbeiten können, die vielleicht Lobpreis leiten können, die Kinder anleiten können, die organisieren können, die mithelfen, die auch bereit sind, einfach Aufgaben zu übernehmen. sind ja nicht die gleichen. Es braucht so viele Arbeiten. Guck doch mal unsere Gemeinde an. Es braucht so vieles, um als Gemeinde leben zu können. Es braucht alles, oder? Bis zum Geschirrspülen nach dem Grillen. Es braucht alles. Und wo kommen all diese Leute her, die man dann zur Gemeindegründung aussendet? Die kommen vielleicht nicht alle aus der Regio-Gemeinde Weil am Rhein. Vielleicht kommen ein paar daher. Vielleicht hat irgendjemand Vision und sagt, ich will nach Efringen. Ich will dort Gemeinde gründen. Ich habe Vision dafür. Wer baut mit? Und vielleicht gibt es dann plötzlich Leute, auch in der Regio, auch bei uns, die sagen, Efringen lag mir schon seit Jahrzehnten auf dem Herzen. Und vielleicht gibt es andere, die sagen, nee, mir nicht. Also es wird sicher andere geben, die sagen, mir nicht. Aber vielleicht gibt es noch andere in anderen Gemeinden, die sagen, ich weiß gar nicht, was Efringenkirchen ist, aber irgendwie kriegt mir dieser Name nicht aus dem Kopf und irgendwie habe ich mal auf der Landkarte ein Bild gesehen und dachte, boah, irgendwie glaube ich, Gott spricht da zu mir. Vielleicht ist das irgendeiner aus Wilster oder aus einer anderen Gemeinde, der sonst irgendwie sagt, ich habe das im Herzen, ich schließe mich dem an. Und sie werden aus all diesen Gemeinden gesandt. Vielleicht kommen sie nicht alle aus unserer Gemeinde, aber sie kommen alle aus Gemeinde. Sie kommen alle aus einem eigenen Gemeindehintergrund. Und wie kommt es dazu? In dieser Gemeinde, in der sie gewesen sind oder es auch sind, sind sie alle gereift in ihren Gaben, sind rangewachsen, sind geschult worden. Und spätestens an dem Punkt kommen wir alle ins Spiel, egal, selbst wenn wir nicht umziehen, selbst wenn wir hier bleiben. An diesem Punkt, nämlich mitzuarbeiten, Leute, ich sage es mal, zu schulen, ihnen zu helfen, zu wachsen in ihren Begabungen, ihnen zu helfen, ihre Vision zu finden, das ist ein Task, an dem sind wir alle beteiligt. Alle. Du bist im Hauskreis, du diskutierst darüber, über biblische Wahrheiten. Cool, mach das. Vielleicht sitzt neben dir derjenige, den Gott morgen ansprechen wird und sagt, jetzt hast du genug gelernt durch deine Geschwister. Ich möchte dich aussenden. Dann sagst du vielleicht so, mich? Jetzt? Aber vielleicht ist es noch nicht jetzt. Aber vielleicht weckt Gott allmählich Visionen und du denkst, ah, ich müsste vielleicht auch dies oder das und jenes tun. Ihr seid in der Kinderarbeit. Das sind die Gemeindeleiter, Gemeindegründer, Anbetungsleiter von morgen. Das sind die Leute, die wir heranziehen und ihnen biblische Wahrheit nahebringen, nicht nur, damit sie einen guten Fundus haben und irgendwie halt wissen, was in der Bibel steht, sondern weil wir sie befähigen wollen, die Vision, die Berufung, die Gott in ihr Leben hineinlegt, später leben zu können. Unsere Aufgabe ist so brutal wichtig. Ich wollte gerade am liebsten sagen, verdammt wichtig, aber das wäre vielleicht nicht die richtige Wortwahl. Es ist brutal wichtig. Es ist nicht zu unterschätzen. Und es ist nicht eben. Er könnte auch viel dazu sagen. Alles, was du in die Kinderarbeit investierst oder in 60 plus, genauso. Warum sollten Rentner auf dem Abstellgleis stehen? Wenn ich da mal irgendwann im Bett liege und nicht mehr anders kann, selbst dann kann ich noch beten. Für andere, für Gemeindegründung. Da kann ich immer noch Teil des Werkes sein. Bis Gott irgendwann sagt, so, jetzt ist gut. Jetzt kommst du zu mir. Auch gut, darauf freue ich mich auch. Aber bis das so ist, kann ich alles Mögliche tun und mich einbringen in dieses gigantische, weltumspannende Werk, das Gott für mich hat. 60 plus, Mosaik, die Kibo, verstehst du, was du liest? In Lied, Lobpreisarbeit, Predigtdienst, Gottesdienstleitung, Mischpult, Beamer, Küche oder Kloputzen oder was weiß ich, was dazu gehört. Das sind alles Aufgaben, die dazu dienen, dass wir als Gemeinde unseren Auftrag machen können, leben können, auch Leute zuzurüsten für die Berufung, die Gott ihnen gegeben hat, um diese Berufung leben zu können. Das ist kein Selbstzweck. Verstehst du, was du liest? Das ist kein Selbstzweck. Stimmt's? Kein Selbstzweck. Warum gehe ich da so gerne hin? Gestern war ich nicht, sorry, konnte nicht. Warum gehe ich da so gerne hin? Weil es mich zurüstet. Weil ich etwas lerne. Ich bin jetzt 57 und seit ich 16 bin, bin ich gläubig. Ich habe noch nie einen Moment erlebt, wo ich festgestellt hätte, jetzt weiß ich alles. Wir lernen unser Leben lang immer mehr, weil Gott uns immer mehr auch Dinge offenbart. Und wer weiß, was Gott noch mit uns vorhat, mit jedem Einzelnen von uns. Wenn alles, was du in Gemeindearbeit investierst, investierst du in Menschen und damit in potenzielle Gemeindegründer, die irgendwann vielleicht von Gott auch gerufen werden, auszuziehen, die nächste Gemeinde zu gründen. Und vielleicht ist es ein Markt und vielleicht ist es in Äthiopien. Hängt davon ab, was Gott für eine Berufung ausspricht. Uns gilt auch das Umgekehrte. Und das ist etwas, was wir uns auch immer wieder vor die Nase halten müssen. Das Umgekehrte, damit meine ich, alles, was du an Möglichkeiten in der Gemeinde nutzt und mitnimmst, um zu wachsen, um zu reifen, um deine Gaben zu trainieren, zu üben, das ist dein Investment in die Möglichkeit, dass Gott mehr mit dir anfangen wird. Vielleicht bist du nämlich selbst auf Gottes Personalliste für Gemeindegründungen an anderen Orten. Er hat es nur noch nicht ausgesprochen. Aber zu sagen, ach, was soll ich denn, es ist schon so, Themen finde ich schon interessant, aber was soll ich denn die Zeit investieren? Gott hat sowieso nichts mit mir vor. Was? Gott hat nichts mit dir vor? Das wäre etwas, was ich so in der Bibel noch nie gesehen hätte, dass Gott nichts mit uns vorhat. Gott hat was mit dir vor. Wenn du es nicht weißt, was es ist, dann fang an, Gott zu bestürmen. Zieh andere mit dazu, sprich es im Hauskreis an, bete zusammen, lass uns gemeinsam beten, dass Gott ausspricht, was er mit dir vorhat. Gott hat mit jedem von uns was vor. Unterschiedliche Sachen. Alles, was du an Möglichkeiten nutzt, genau. Und vielleicht, genau, habe ich alles schon gesagt. Wir dürfen nie in den Modus fallen, dass wir denken, dass alles das, was wir hier tun, irgendwie nur für uns selbst ist oder einen reinen Selbstzweck darstellt. Wenn wir anfangen, das zu denken, verlieren wir an allem die Freude, weil wir die Vision verlieren. Und wir dürfen uns vielmehr immer wieder das große Ganze vor Augen führen und den Kontext, in den Gott das alles gestellt hat. Gott hat einen großen Plan. Deshalb habe ich diese Einleitung vorhin gesagt gehabt. Das ist eine Riesensache, an der Gott da dran ist und in der wir beteiligt sind. Und jeder beteiligt sein kann. Und ich glaube, ich komme langsam zum Schluss. Diese Teams-Geschichte hat mich noch ein bisschen beschäftigt. Die überspringe ich jetzt aber. Und komme zum letzten Punkt, den wir auch nicht außer Augen verlieren sollten. Gemeindegründung kann schmerzhaft sein. Auch für die sendende Gemeinde. Und das sollten wir uns auch vor Augen führen. Das kostet uns auch was. Ich meine, eigentlich liegt es auf der Hand, ne? Da investierst du in die Leute. Du kennst sie schon von klein auf und hast gesehen, wie sie sich toll entwickelt haben. Ah, als er dann in der Kindergruppe dann angefangen hat, seine ersten Statements abzugeben und du gedacht hast, boah, der hat zugehört. Und dann merkst du mal, er hat es verstanden. Und irgendwann siehst du ihn vorne, der spielt im Lobpreis mit, engagiert sich selber vielleicht bei der Kindergruppe, putzt die Grills nach dem Grillen und denkst, ah, der hat ein richtig gutes, dienendes Herz. Ist bereit, hey toll, der Typ ist gut, freue ich mich dran. Irgendwann leitet er vielleicht sogar Lobpreis oder was weiß ich was. Und plötzlich sagt er, ich habe übrigens Vision, mich da einer Gemeindegründung anzuschließen. Betet für mich, ich bin da mal weg. Vielleicht. Und dann hören wir auf Gott und fragen ihn und stellen fest, Gott will ihn wirklich senden. Und denken, okay, dann tun wir das halt, dann wollen wir ja treu sein. Aber es kostet uns etwas. Wisst ihr, was ich sagen will oder spürt es? So dieses, wir senden Leute. Aber was in den Teams-Gedanken auch wieder kam und vorgekommen ist, die ich jetzt übersprungen habe, ist, Gott hat zugesagt, er schickt uns wieder neue. Wir sammeln. Und Gott will uns auch ermutigen, neue auszubilden, neue zu trainieren, neue an den Punkt zu bringen. Und Gott wird das wieder gebrauchen und wird wieder Leute aussenden. Und das gehört einfach dazu. Ein Organismus, der sich teilt, der teilt sich. Da fehlt hinterher was. Da kommt aber, wächst wieder was Neues nach. Und das ist das, was Gott tut. Und da dürfen wir uns auch darauf einlassen. Eine Schmiede, die Eisenschmiede, die schmiedet es ja nicht, um ins Regal zu stellen. So, das sind übrigens meine Wagenräder. Und dann habe ich hier meine Schwerter. Da habe ich, übrigens, ich habe eine Rüstung, habe ich auch mal probiert. Ist auch total cool geworden. Sondern eigentlich sind das ja Auftragswerke. Da kommt einer, sagt, ich will meine Wagenräder holen. Dann ist das Schwert jetzt endlich fertig. Und hast du jetzt meine Rüstung endlich gemacht? Hast du sie gepflegt? Ist das soweit? Ich will sie mitnehmen. Du denkst, meine ganze Arbeit, ich kann sie nicht mehr angucken. Und irgendwann kriegst du sie vielleicht völlig verbeult wieder, um weiter dran zu schmieden. Jetzt darf uns aber auch bewusst sein, es ist Gottes Schmiede. Sie gehört ihm. Das Material gehört ihm. Wir sind nur die, die an dem Material mitarbeiten. Aber das Material und alles das ist alles seins. Auch die Werkstatt gehört ihm. Und wenn er sagt, ich brauche jetzt die Rüstung für das, ja, dann haben wir genau das getan, wofür wir in diese Schmiede gegangen sind, uns der Hitze des Feuers ausgesetzt haben, geschwitzt haben wie die Idioten bei der Arbeit, aber feiern dürfen, dass die Arbeit so ist, dass sie auch wirklich zum Einsatz kommen darf. Eben weder das Eisen, das in der Schmiede geschmiedet wird, noch das Ergebnis der Arbeit, noch die Werkstatt selber gehört uns. Das ist alles, gehört Gott. Aber wir dürfen Teil sein dieses Vorbereitungsdienstes, egal ob es wir die sind, die vorbereitet werden oder durch uns andere vorbereitet werden. Und wir dürfen mit offenen Ohren vor Gott sein und einfach hören, was Gott sagt, was Gott da reinspricht. Und damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Und will einfach nochmal das betonen. Vielleicht ist es mir auch ein bisschen gelungen. Gemeinde ist etwas, was mich tierisch begeistert. Und sie ist nicht, oder Gemeindegründung, ist nicht das Werk von ein paar wenigen, die irgendwie die lautesten sind oder die sichtbarsten oder sonst was. Sondern wir sind als Gemeindeschmiede alle mit Teil dieses Reich, dieses Werkes von Gottes Reich. Und mit alle meine ich wirklich alle und jeden Einzelnen von uns. Und wenn du das aus dem Blick verloren haben solltest, dann möchte ich dich einladen, dass du wirklich wieder ganz neu von dieser Gesamtschau dessen, was Gott vorhat und der Möglichkeit deiner Rolle da drin neu begeistern zu lassen und dich neu darauf einzulassen, Gott zu fragen, sagen, zeig mir noch mehr davon, von dem, was ich da dran habe an diesem Werk.